Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen um 6 Uhr mit Daniel Knoll. Guten Morgen. Im Parlament wird es eng für eine PUC zur UBS. Jetzt kommt eine neue PUC-Idee ins Spiel. Nach 9 Monaten ist Schluss. Japans Ministerpräsident Hatoyama tritt zurück. Und 0:1 gegen Costa Rica. Das erste WM-Testspiel der Schweizer Fußballer ist missglückt. Nun zu Thomas Mattis mit den Nachrichten.
Die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass eine parlamentarische Untersuchungskommission PUC die Vorgänge rund um die Finanzmarktkrise und die UBS-Affäre unter die Lupe nehmen wird. Das Büro des Ständerats hat sich gegen eine PUC ausgesprochen. Wenn der Ständerat der Empfehlung seines Büros folgt, ist die Frage vom Tisch. Nun steht noch ein Vorschlag der Berner SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga zur Diskussion. Sie regt an, eine PUC mit enger gefasstem Auftrag solle einzig prüfen, welche Rolle die Großbank UBS gespielt hatte bei den politischen Entscheidungen von Verwaltung, Bundesrat und Finanzmarktaufsicht. Nach 9 Monaten im Amt hat der japanische Regierungschef Yukio Hatoyama seinen Rücktritt verkündet. Wegen Parteispendenskandalen und den Diskussionen um einen US-Luftwaffenstützpunkt auf Okinawa war Hatoyamas Zustimmungsrate zuletzt unter 20% gefallen. Abgeordnete seiner eigenen demokratischen Partei, die bei der Oberhauswahl im Juli um ihre Wiederwahl fürchten müssen, forderten den Rücktritt des Partei- und Regierungschefs. Alle Aktivisten, die bei der Erstürmung der Gaza-Hilfsflotte festgenommen wurden, werden freigelassen. Das hat die israelische Regierung angekündigt. Ein Sprecher von Ministerpräsident Netanyahu sagte zudem, dass niemand der knapp 700 Aktivisten, die an Bord der 6 Schiffe waren, mit einer Anklage rechnen müssten. Außerdem sei die von den Schiffen geladenen Hilfsgüter nach einer Sicherheitskontrolle in den Gazastreifen transportiert worden. Die Schweiz hat der Familie des verstorbenen nigerianischen Ausschaffungshäftlings eine Entschädigung gezahlt. Das hat die Sprecherin des Bundesamtes für Migration im Westschweizer Fernsehen bekannt gegeben. Es handle sich um eine humanitäre Geste. Der Ausschaffungshäftling aus Nigeria war im März am Flughafen Zürich gestorben, kurz bevor er in sein Heimatland geflogen werden sollte. Die SVP Aargau hat Nationalrat Ulrich Gietzendanner als Ständeratskandidat für die eidgenössischen Wahlen 2011 nominiert. Der bisherige SVP-Ständerat Maximilian Reimann wird wahrscheinlich für den Nationalrat kandidieren. Das haben die Aargauer SVP-Delegierten beschlossen. Sport? In Sitten hat die Schweizer Fußballnationalmannschaft das Testspiel gegen Costa Rica 0:1 verloren. Und am Tennisturnier Roland Garros in Paris verlor Roger Federer den Viertelfinal gegen den Schweden Robin Söderling 6:3, 3:6, 5:7 und 4:6. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.024 Punkten. Das ist ein Minus von 1,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.639 Punkten, minus 0,8%. Der Dollar wird zu einem Franken 15,73 gehandelt, der Euro zu einem Franken 41,32 bzw. zu einem Dollar 22,14. Das Wetter? Im Norden gibt es zeitweise Regen, am Nachmittag im Westen und Wallis sonnige Abschnitte. Die Temperatur liegt bei rund 17 Grad. Im Süden wird es ziemlich sonnig bei 26 Grad.
Heute Morgen, das sind Ihre Frühinformationen auf DRS1, der DRS-Musikquelle und auf DRS4News. Die Chancen sind stark gesunken, dass nach der GPK beider Räte nun auch noch eine parlamentarische Untersuchungskommission PUC die UBS-Affäre untersucht. Die CVP-Fraktion hat sich mehrheitlich gegen eine PUC ausgesprochen und am Abend hat auch das Büro des Ständerats eine PUC abgelehnt. Doch ganz vom Tisch ist die Idee noch immer nicht. SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga hat eine neue Idee. Oliver Washington berichtet.
Das Büro des Ständerates will keine PUC. Mit 4:1 Stimmen spricht es sich dagegen aus. Ständeratspräsidentin Erika Forster begründet.
Das ist eigentlich unsere Sorge, dass die PUC substanziell nicht viel Neues bringt.
Nicht viel Neues, nachdem die Geschäftsprüfungskommissionen ihren Bericht zum Verhalten der Behörden bei der Bewältigung der UBS-Krisen präsentiert haben. Widerspruch meldet SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga an. Sie sieht eine zentrale Lücke in diesem Bericht.
Vor allem, wenn es darum geht, die Rolle der UBS im Zusammenhang mit diesen Entscheidungen von FINMA, Bundesrat und Bundesverwaltung, das aufzuklären. Und da, glaube ich, tut das Parlament gut daran, seine Verantwortung wahrzunehmen und nur für diese Fragen jetzt noch eine PUC einzusetzen.
Simonetta Sommaruga will den Auftrag für eine PUC also viel enger fassen als das Büro des Nationalrates. Dieses hat sich bereits vor Wochen für eine umfassende PUC ausgesprochen. Auch die Mehrheit des Büros des Ständerates will die Rolle der UBS genauer untersucht haben. Sie spricht sich aber, gleich wie die GPK, für ein unabhängiges Expertenteam aus. Erika Forster bringt zudem noch eine weitere Option ins Spiel.
Persönlich bin ich auch der Meinung, es ist richtig, wenn man der GPK auf den Weg gibt, dass sie sich diese Frage noch einmal annehmen soll.
Der GPK nochmals einen neuen Auftrag erteilen, bei diesem Vorschlag schüttelt Simonetta Sommaruga lediglich den Kopf.
Ich gehe davon aus, wenn die Geschäftsprüfungskommission das hätte machen können oder machen wollen, dann hätten sie es gemacht.
Es brauche eine PUC, um das Verhältnis UBS-Politik zu untersuchen, ist Sommaruga überzeugt. Am Donnerstag beschäftigt sich das Büro des Nationalrates mit der PUC-Frage. Dabei wird spannend sein, ob sich das nationalrätliche Büro auch mit einer PUC-Light anfreunden kann. Ob zu einer solchen der Ständerat dann auch Ja sagen würde, ist allerdings fraglich. Hier haben die PUC-Gegner von CVP und FDP die Mehrheit. Sie könnten auch eine PUC-Light verhindern.
Heute Morgen um 6.07 Uhr. Nun nach Japan, wo Regierungschef Yukio Hatoyama 9 Monate nach seinem Amtsantritt aufgegeben hat. Er hat die Konsequenzen aus rapid fallenden Zustimmungsraten gezogen und in der Nacht seinen Rücktritt bekannt gegeben. Darüber spreche ich jetzt mit Martin Fritz in Tokio. Was genau sind die Gründe für Hatoyamas Rücktritt?
Vordergründig ist Hatoyama zurückgetreten, weil er ein großes Versprechen gebrochen hat. Er hatte immer wieder versichert, dass eine US-Militärbasis, die mitten in einem Wohngebiet in Okinawa liegt, nach außerhalb der Insel verlegt wird. Dieses Versprechen hat er nicht erfüllt. Die Basis zieht innerhalb von Okinawa um. Doch der eigentliche Grund war seine Verwicklung in einen Spendenskandal. Seine Mutter hatte seine Politikkarriere finanziert und er hatte keine Steuern für das Geld bezahlt. Und deshalb hat auch sein Generalsekretär Ichiro Ozawa seinen Hut genommen, der in einen anderen Spendenskandal verwickelt war. Der Demokratischen Partei soll so ein sauberer Neuanfang ermöglicht werden, sagte Hatoyama.
Hatoyama war vor knapp 9 Monaten mit großen Hoffnungen gestartet. Seine Regierung hatte einer jahrzehntelangen Herrschaft der LDP ein Ende gemacht. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, ganz platt gesagt lässt sich Japan nach 50 Jahren Dauerregierung durch eine Partei nicht einfach umkrempeln. Hatoyama wollte die Art des Politikmachens verändern und die Macht der Elite-Bürokraten brechen. Doch in den 9 Monaten seit seinem Wahlsieg haben viele Bürger den Eindruck gewonnen, dass sich nichts gegenüber früher geändert hat. Insbesondere die Parteispendenskandale haben den guten Ruf der Demokratischen Partei schwer beschädigt. Und auch Hatoyama selbst enttäuschte, ihm fehlten Führungskraft und Entscheidungsfreude, um die versprochenen Veränderungen auch durchzusetzen.
Ist schon bekannt, wer Hatoyamas Nachfolger wird?
Der wahrscheinlichste Nachfolger ist Finanzminister und Vizepremierminister Naoto Kan. Der 63-Jährige gilt als durchsetzungskräftiger als Hatoyama und scheint auch ein besseres Gefühl für das zu haben, was politisch möglich ist. Er gehört zu den Mitgründern der Demokratischen Partei, musste aber mehrmals von seinen Posten zurücktreten, weil er in private Skandale verwickelt war. Er gilt aber als sauber. Bei ihm gab es bisher keine einzige Parteispendenaffäre.
Jetzt wird im Juli in Japan ein neues Oberhaus gewählt. Wird der Rücktritt Hatoyamas Partei nützen oder kommt jetzt wieder die LDP zurück?
Also die Bürger sind auf jeden Fall enttäuscht von den Ergebnissen der bisherigen demokratischen Politik. Ihre Hoffnungen auf einen grundlegenden Wandel haben sich nicht erfüllt. Insbesondere die Ausgabenpolitik gefällt vielen Japanern nicht. Der japanische Staat lebt weit über seine Verhältnisse, hat riesige Schulden angehäuft. Das macht vielen Bürgern Angst. Und die Demokratische Partei hat die Ausgaben sogar noch erhöht. Also die wird ihren großartigen Wahlsieg vom Unterhaus vom vergangenen August nicht wiederholen können. Aber die Liberaldemokratische Partei, die so lange regiert hat, die ist auch nur noch ein Schatten ihrer selbst, sodass hier spekuliert wird, dass möglicherweise das Ergebnis der Wahl in eine große Koalition mündet, die Japans Probleme dann gemeinsam anpackt.
Erläuterungen des langjährigen Japan-Korrespondenten Martin Fritz in Tokio. In den Nahen Osten, alle ausländischen Aktivisten und Passagiere der aufgebrachten Hilfsflotte für Gaza werden aus israelischer Gefangenschaft freigelassen. Der Sturm der Entrüstung ebbt dennoch nicht ab. Vor allen Seiten kommt Israel unter Druck, am stärksten von der Türkei. Ministerpräsident Erdogan hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, Israel zur Verantwortung zu ziehen für die Aktion im Mittelmeer. Nahostkorrespondentin Irin Meyer.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu musste sich am Abend dem weltweiten Druck beugen. Die ausländischen Aktivisten, die im Gefängnis von Beersheba festgehalten wurden, können ausreisen. Damit hat die israelische Regierung aber nur eine der Forderungen erfüllt, die nach der gewaltsamen Erstürmung der Flotte immer lauter werden. Auch das Ende der Gaza-Blockade verlangen UNO, EU und viele einzelne Staaten. Doch diese Blockade bleibt, sagte Netanyahu gestern. Denn der Gazastreifen sei ein vom Iran finanzierter Terrorstaat, in den keine Waffen gelangen dürften. Ob das israelische Krisenmanagement dem weiter wachsenden Druck standhält, ist ungewiss. Vor allem die Türkei, deren Schiffe in internationalen Gewässern von Israel angegriffen wurden und die meisten Opfer zu beklagen hat, fordert Israel und auch die USA heraus. Ministerpräsident Erdogan rief gestern im türkischen Parlament, er habe genug von Israels Lügen. Israel müsse für das, Zitat, blutige Massaker im Mittelmeer bestraft werden. Die Rede Erdogans findet großen Widerhall in der arabischen Welt. In den Ländern der Region wird gegen Israel demonstriert und es werden türkische Fahnen geschwenkt. Unterdessen widersprechen die ersten nach Hause zurückgekehrten Aktivisten der israelischen Version über den Ablauf der Erstürmung, wonach das israelische Elitekommando von den Passagieren angegriffen worden sei, auch mit Waffen. Übereinstimmend erklären mehrere Heimkehrer, die Soldaten seien äußerst brutal vorgegangen und hätten sofort geschossen. Da alles Material der zahlreichen Journalisten an Bord von Israel konfisziert wurde, ist bisher nur die israelische Videoversion, also nur eine Seite, über das Geschehen an Bord zu sehen.
6.12 Uhr, wir sind beim Sport. Dieser Test für die Fußball-WM ist misslungen. Die Schweiz hat am Abend gegen Costa Rica mit 0:1 verloren, eine Niederlage, die überrascht und schmerzt. Dennoch sieht Ottmar Hitzfeld nicht schwarz für die WM in Südafrika. Peter Schnieder.
Die Niederlage der Schweiz gegen ein mäßig gutes Costa Rica war verdient. Denn die Schweizer Nationalmannschaft wirkte zu wenig spritzig, hatte keine kreativen Einfälle, um sich den Sieg zu verdienen. Peinlich war das Tor zum 0:1, als sich Winston Parks alleine gegen drei Schweizer Verteidiger durchsetzen konnte.
Ja, das Gegentor darf natürlich nicht passieren. Ein Stürmer nachher gegen drei Abwehrspieler. Da hat die schön austanzen lassen. War eine super Aktion vom Stürmer.
Den Stürmer loben und nicht die eigene Verteidigung kritisieren. Ottmar Hitzfeld hob schützend die Hand über seine Mannschaft nach der Niederlage.
Also ich habe auch trotz der Niederlage keine großen Sorgen. Ich weiß, dass wir noch einige Probleme haben, das ist ganz normal.
In der harten Vorbereitung sieht Ottmar Hitzfeld auch den Grund für die fehlende Spritzigkeit der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Das Publikum im Tourbillon in Sion hatte dafür aber kein Verständnis und entließ die Schweizer Fußballer mit einem Pfeifkonzert.
Ja, Pfiffe tun immer weh, tun auch den Akteuren weh. Wir haben das zur Kenntnis genommen. Es war schade, weil die Mannschaft hat hart gearbeitet. Aber wir haben auch nicht so gut gespielt, also müssen wir besser spielen, damit es keine Pfiffe gibt.
Trotz der Niederlage, der Nationaltrainer wirkte sehr gefasst, ließ sich nichts anmerken, dass diese Niederlage ein Rückschlag in der WM-Vorbereitung sein könnte.
Von daher glaube ich, dass wir trotzdem im Plan sind und wir versuchen natürlich jetzt die nächsten 4 Tage uns auch wieder etwas zu erholen, uns vorzubereiten auf Italien, um danach gegen Italien ein besseres Resultat zu erzielen.
Die letzte WM-Generalprobe findet am Samstagabend in Genf statt, gegen den Weltmeister Italien.
Und noch nach Paris, wo beim Tennis French Open Roger Federer im Viertelfinal ausgeschieden ist. Er unterlag dem Schweden Robin Söderling in 4 Sätzen, 6:3, 3:6, 5:7 und 4:6.
Ich habe nicht schlecht gespielt, der Gegner hat super gespielt. Die Bedingungen sind im absoluten Extrembereich hinten gewesen, oder? Weil es hat wirklich praktisch den ganzen Match lang durchgenieselt. Das ist für gar niemanden mehr schön, oder? Aber das ist keine Entschuldigung, oder? Weil für ihn ist es genau gleich gewesen, er hat super gespielt. Und ich auch nicht schlecht gespielt, ich habe einfach Chancen verpasst heute, oder? Es kann passieren, oder? Und er hat nachher das gut ausgenutzt und aggressiv immer weiter gespielt und nachher ist es dann schwierig geworden für mich.
Es ist das erste Mal seit 6 Jahren, dass Roger Federer bei einem Grand Slam Turnier bereits im Viertelfinal ausscheidet. Gewinnt nun Rafael Nadal das Turnier, löst der Spanier Roger Federer als Weltnummer 1 ab. Heute Morgen, damit Sie wissen, was in der Nacht passiert ist und was heute noch ansteht, verantwortlich für die Sendung ist Erich Wies, mein Name Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.